Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner, eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Brettspiel-Podcast Lieblingsgegner. Ich sitze wie immer gegenüber von der Simone.
Und ich sitze gegenüber vom Simon.
Hallöchen.
Mensch, diesmal hat es gut geklappt
diesmal
im Vergleich zum letzten Mal.
Das stimmt. Wenn ihr uns hört, sind wahrscheinlich schon ganz viele Sachen wieder passiert, aber wir nehmen ein bisschen im Voraus auf, tatsächlich. Das macht aber auch gar nichts. In der Zeit waren wir, glaube ich, schon beim Göttinger Spieleautorentreff. Zumindest ist das die Hoffnung, wenn nichts dazwischen kommt.
Ja.
Und werden da auch dann definitiv drüber berichten im Anschluss nochmal. Aber heute soll es um tolle Spiele gehen, denn wir haben ein Rätselspiel, ein innovatives Rätselspiel für euch mitgebracht. Wir haben ein tolles Ladder Climbing Game euch mitgebracht. Und wir haben auch schon wieder ein innovatives, ich würde sagen, wie nennt man das denn, Grid-Aufbauspiel, so ein bisschen wie Castle Combo, was wir euch vorstellen werden. Und das sind auch wieder Titel, ich würde sagen, die sind diesmal gar nicht so unbekannt, aber mit dem Unbekanntesten fangen wir doch einfach mal an. Denn Misfit Heroes ist ein Spiel, was ich schon sehr lange tatsächlich im Auge habe.
Das ist das Unbekannteste?
Würde ich sagen, ja. Also der andere hat den Kennerspiel Astor gewonnen und das andere Spiel ist definitiv auch möglich, dass... hat mehr Bewertung. Ich würde sagen, das
ist
doppelt so viele. Ja, also Misfit Heroes ist ein Spiel von Phil Walker Harding. Der hat so tolle Spiele gemacht wie Gizmos oder auch Sushi Go, Silver and Gold. Also ich würde sagen, jemand, der vor allen Dingen im leichteren Bereich sein Handwerk versteht. Ich finde Wanderlust zum Beispiel auch immer noch einen coolen Titel. Und das Ganze ist tatsächlich bei... AEG erschien tatsächlich nur auf Deutsch, nur auf Englisch und ist für 2 bis 4 Personen 30 bis 45 Minuten Spieldauer im Kennerspielbereich angesiedelt und ab 10 Jahren. Und man könnte schon mal als erstes sagen, was dieses Spiel bei mir auf die Einkaufsliste sich hat setzen lassen, ist tatsächlich, Simone, du wirst es erraten.
Ja, Cardcrafting natürlich.
Genau, Cardcrafting ist ja eine Mechanik, die so ein bisschen von John DeClair erfunden wurde und die wir aus Edge of Darkness, Unstoppable und auch dem wunderbaren Dead Reckoning schon kennen. Und Misfit Heroes ist aber ein ganz anderes Genre, denn es ist Cardcrafting außerhalb des Spiels.
Und das finde ich, muss ich sagen, das finde ich mal eine richtig gute Umsetzung von Cardcrafting, weil ich finde, Cardcrafting ist per se eine sehr coole Idee, aber es fühlt sich häufig in den Spielen nicht so gut an.
Findest du? Ich finde es hervorragend. Ja.
Ich finde, es fühlt sich nicht immer gut an. Es passt nicht immer gut ins Spiel herein für mich. Und hier finde ich das super, dass es nicht während des Spielens passiert, sondern wir einfach dadurch die Karten ändern und beim nächsten Spiel ein bisschen ein anderes Spiel bekommen. Das finde ich sehr, sehr cool.
Also man könnte sagen, Karten sind generell aus 2 Sachen zusammengesetzt. Einmal durch eine Figur und einmal durch so ein Attribut oder eher Attribut, hätte ich jetzt gesagt, ne?
Genau, und der eine Teil der Karte bringt eben eine Fähigkeit mit und der andere Teil der Karte bringt den Trigger für die Fähigkeit mit.
Oder
also
auch
in
keinen
welchem
Trigger.
Fall in welchem Fall die Fähigkeit getriggert wird oder die andere Möglichkeit ist, dass auch da eine Fähigkeit ist. Und die andere Möglichkeit ist eine Endbedingung beziehungsweise eine Wertungsmöglichkeit, die mitgebracht
wird. Ich glaube,
es
hat so keiner verstanden. Das ist sehr kompliziert
formuliert.
Ja,
die Karten werden halt eben aus so einer Triggerbox zusammengesetzt und einer Effektbox.
Genau.
Und die haben halt unterschiedliche Inhalte.
Richtig. Und das Interessante daran ist, dass natürlich manche Kartensachen vielleicht stärker sind, aber in der nächsten Partie werden die Sachen wieder neu gemischt. Also im Spiel vorgegeben ist, dass man irgendwie vor der Partie jeder vier von diesen Karten nochmal neu auseinandernimmt und zusammensteckt. Und das Coolste daran finde ich, also ich finde auch erstmal eine sehr schöne Idee, dass man das Cardcrafting nicht als, ich sag mal, Mechanik im Spiel hat, sondern eher als Abwechslungselement, finde ich sehr clever und es funktioniert auch richtig gut. Was ich aber noch witziger finde, ist das Thema, denn es heißt ja Misfit Heroes, also Helden, die nicht zusammenpassen. Und so ist es tatsächlich, dass wir ja eine Figur und eine Fähigkeit zusammenführen, die auch durchaus vielleicht nicht zusammenpassen. Zum Beispiel gibt es dann Famous Golem, also den berühmten Golem, oder den Kultleader Magician zum Beispiel. Oder verschiedene andere Sachen, die vielleicht auch gar nicht zusammenpassen. Also was total seltsam ist. Und deshalb ja auch Misfit Heroes, dann wird nämlich auf der linken, gibt es noch so ein Banner auf der Karte.
Mhm.
Und das ist entweder rot oder blau.
Ne? Je nachdem, ob es quasi ein Mensch oder ein Monster ist.
Genau.
Und lila ist dann die Mischung aus beidem, das ist dann quasi ein Misfit.
Und der Misfit bringt natürlich sehr seltsame Kreaturen dann zustande, wie zum Beispiel den Reptilian Scientist, der dann, gleichzeitig noch ein Reptil ist und einen Wissenschaftler, der sich quasi selber zu einem Experiment gemacht hat. Und da gibt es ganz witzige Kombinationen, wo man auch einfach, seltsam sich fühlt, weil man denkt, was ist das denn jetzt? Warum haben wir jetzt eine Reptiloiden-Mimik im
Spiel? Also ich muss auch sagen, ich versuche auch immer seltsame und lustige Kombinationen zu erstellen, die irgendwie quatschig sind.
Ja, ich mische das tatsächlich immer, aber das ist ja auch völlig fein. Es sind eine Menge Karten im Spiel tatsächlich. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, wie viel merkt man davon überhaupt? Wie schnell kommt man denn durch den Stapel durch? Es sind insgesamt 181 verschiedene Karten.
Ui, ja.
Aber im Spiel zu zweit hat man natürlich nicht so viel Durchlauf wie im Spiel zu viert. So, aber da kommt dann die Mechanik ins Spiel, denn in unserem Spielzug machen wir eigentlich nicht viel. Wir spielen entweder eine Karte aus oder nehmen uns 10 Münzen, die wir eben zum Kartenausspielen brauchen. Wir kennen das von Castle Combo. Oder wir werfen eine beliebige Anzahl an Handkarten ab und ziehen genauso viele plus 2 nach. Und dadurch haben wir gerade auch gegen Ende die Möglichkeit, einen sehr großen Kartendurchlauf nochmal hinzubekommen.
Genau, und wir haben ein 4x4 Raster. Wir spielen unsere Karten eben in dieses Raster aus. Wir müssen links unten anfangen. Das Spiel endet, wenn alles voll ist. Oder ich glaube, wenn so ein Wertungsstapel leer ist.
Ja, dieser Karten.
Das ist uns aber noch nicht passiert.
Ja.
Genau, und wir spielen die Karten aus, indem wir sie bezahlen. Die Kosten ändern sich auch, je nachdem, wie die zusammengesetzt sind. Und dann gibt es Karten, die sind super teuer, es gibt super günstige Karten. Und wir führen den Effekt aus. Und wir müssen den Effekt auf der Karte auch ausführen und ausführen können, sonst dürfen wir die Karte nicht ausspielen. Und ja, so versuchen wir eben, möglichst gute Kombinationen hinzubekommen. Es gibt dann Karten, die lösen andere Karten erneut aus. Es gibt Karten, die bringen uns Punkte dafür, wenn wir ganz viele blaue Karten nebeneinander liegen haben. Und es gibt Karten, die geben uns Ressourcen. Es gibt 3 Ressourcen, zusätzlich zu dem Geld natürlich, in dem Spiel. Mit denen können wir uns nochmal, ja, so kleine Punkte-Token holen.
Ja.
Entweder für 6 gleiche Ressourcen oder 2 von jeder Ressource. Und die geben uns am Ende auch Punkte. Und das machen wir eben, bis das Spielende ausgelöst wird. Und dann werten wir, wer die meisten Punkte hat. Es ist eigentlich im Kern recht simpel.
Super simpel. Ich würde trotzdem sagen, dass ich war mir am Anfang unschlüssig, wie lange trägt es denn jetzt eigentlich? Weil es schon darauf hinausläuft, auch dass man diese Wertungskarten möglichst haben soll. Also diese Wertungskarten, die sich auf sein eigenes Grid beziehen, die zum Beispiel dafür Punkte geben, die größte Gruppe an lila Banner in deiner Auslage zum Beispiel. Oder pro Spalte und Reihe, die angrenzend an diese Karte sind, kriegt man irgendwie Bonuspunkte für irgendwas. Und die sind schon sehr stark. Das Problem ist aber, und das haben wir dann auch recht schnell begriffen, man kann nicht nur darauf spielen, denn die sind halt ultra teuer. Wir müssen uns mit verschiedenen Karten eine Engine aufbauen, die untereinander möglichst gut funktionieren, um eben möglichst Ressourcen zu bekommen, Geld zu bekommen, dann die Punktewertungskarten zu bekommen. Es hilft natürlich extrem, diese Punktewertungskarten schon zu Beginn zu haben, um zu wissen, worauf man spielt. Aber es ist nicht per se ein Easy Win, wenn ich ganz viele von denen habe, sondern ich muss definitiv schon auf verschiedene Sachen spielen. Und das würde ich auch sagen, ist auch nachher der Reiz, der sich jetzt auch nach den vielen Partien, die wir jetzt gespielt haben, auch weiterhin so durchzieht, dass man trotzdem irgendwie den Eindruck hat, nee, ich muss schon irgendwie flexibel spielen und gucken, wie ich jetzt meine Ressourcen wieder zusammenkriege.
Auf jeden Fall. Aber ja, ich finde, es ist ein cooles Spiel.
Ja.
Es macht Spaß. Es spielt sich ganz, ganz leicht runter. Es kann schon durchaus ein bisschen dauern, finde ich. Also länger als ein Castle-Combo.
Länger als ein Castle-Combo, ja. Aber wir haben es jetzt auch so in 20 Minuten gespielt. Viertelstunde, 20 Minuten. Bei Castle-Combo sind wir wahrscheinlich so ungefähr bei 10 Minuten. Ich kann auch mal nachschauen. Da sind wir ungefähr ja bei 10 Minuten, genau. Also das ist, oder okay, 5 bis 10 Minuten teilweise sogar, je nachdem, wie schnell wir sind.
Ja gut, dann geht's doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Ja, aber ist ein cooles Spiel. Macht Spaß. Könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ersetzt das jetzt Castle Combo? Nö. Muss es das? Nö. Für mich gehen beide Spiele auch in eine andere Richtung.
Ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist auch legitim, beide zu spielen.
Ja, und es ist schon cool. Also ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt mega krass ist, wie unterschiedlich sich jetzt die Partien anfühlen, nachdem wie die Sachen zusammengesetzt sind durchs Cardcrafting. Aber es bietet einfach eine schöne Abwechslung, sodass du eben nicht jedes Mal irgendwie darauf spielen kannst, zu sagen, ich brauche die Kartenkombination. Ich weiß das von einem im Spieletreff bei uns, der hat auch bei den Brettspielmeisterschaften mitgespielt und in Castle Combo hat der komplett abgezogen. Der wusste genau, wenn ich diese Combo kriege, dann kommt da jetzt gerade keiner rüber. So spielen wir zwar keine Brettspiele, aber in diesem Spiel würde es eben nicht funktionieren, weil du dann ja die Möglichkeit hast, dass diese Karten ja die ganze Zeit sich untereinander wieder neu zusammengestellt werden. Das finde ich ein sehr schönes Element. Das heißt für mich jetzt nicht, dass Castle Combo jetzt broken ist und was weiß ich. Nein. Aber es macht so ein Spekulationselement, macht es anders. Ne? Man spekuliert anders auf Karten und man entdeckt auch immer wieder neu lustige Kombos. Also gerade auch thematisch finde ich das witzig, wenn man sagt, ach guck mal, letztes Mal hatte ich doch hier die Spinnenarme irgendwie bei wem anders dran, jetzt habe ich die hier auf meinem Magier. Ist ja auch irgendwie eine lustige Kombo. Mhm. Und es gibt auch definitiv Karten, wo du denkst, boah, okay, das ist wirklich eine krasse Kombo und in der nächsten Partie existiert sie aber nicht mehr.
Ja. Ja, also ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel.
Ja, also mir hat es echt gut gefallen. Allerdings muss ich auch sagen, war ich nach ein paar Partien noch nicht so überzeugt davon wie jetzt. Also am Anfang habe ich gedacht, boah, ist das cool. Dann habe ich gedacht, okay, wie lange trägt das jetzt noch? Und dann haben wir es aber doch noch weiterhin auf den Tisch gebracht.
Also es hat ein bisschen gedauert für dich.
Ja, es war so ein Auf und Ab, aber hat jetzt geendet auf dem Auf eher.
Mhm. Ne?
Und deshalb finde ich finde es ein cooles Spiel. Doch, auf jeden Fall. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit einem Spiel, was wir tatsächlich vor einiger Zeit schon zum ersten Mal gespielt haben und seitdem habe ich es tatsächlich sehr häufig auch auf dem Tisch gehabt. Und die Rede ist von dem wunderbaren Down Up. Wir haben ganz kurz darüber in unserer Spiel des Jahres-Orakel-Folge drüber gesprochen. Das ist ein Spiel von Kai Kajino. Der hat übrigens auch Scout gemacht und ist bei Asmodee erschienen und One More Game. Und ist ein Ladder-Climbing-Shedding-Spiel für 2 bis 5 Personen mit 15 bis 20 Minuten Spieldauer angegeben und ab 8 Jahren. Das Interessante daran ist, dass mir das Spiel ja Christian Kudal empfohlen hatte, der gesagt hat, hier, ich habe ja so ein Ladder-Climbing-Spiel gespielt, das hat richtig Spaß gemacht.
Mhm.
Und ich geguckt hatte und dachte, okay, ja, Down Up habe ich schon mal gehört. Und dann habe ich aber gesehen, ach krass, das ist ja als Revolve rausgekommen. Und Revolve, jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja komplett deep in das Rabbit Hole gegangen und hatte mich schon gewundert, warum ich von Down Up nicht so wirklich was gehört hatte oder nur gehört hatte, dass es ein neues Landing-Climbing-Spiel sein soll. Und Revolve ist tatsächlich ein Spiel, was ich aber schon länger auf meiner Wishlist hatte, weil tatsächlich das ein Spiel ist, was auch international gut besprochen war im Bereich Ladder-Climbing. Und deshalb gab es für mich dann gar keine andere Möglichkeit, als es eigentlich zu kaufen. Ja, das Spiel ist eigentlich recht simpel. Wir haben Karten, die doppelseitig bedruckt sind. Also nicht doppelseitig im Sinne von vorne und Rückseite, sondern
oben und unten.
Oben und unten, wie wir es auch schon aus Scout kennen. Und wir teilen alle Karten auf. Wenn wir zu viert spielen, sind es, glaube ich, 8 Karten für jeden. Und wir dürfen die tatsächlich sortieren, aber wir dürfen sie nicht so drehen, wie wir wollen. Und tatsächlich dürfen wir dann, wenn wir am Zug sind, eine Kombination aus gleichen Karten spielen. Keine Straßen, sondern nur gleiche Karten.
Genau, die spielen wir einfach vor uns aus. Und der Clou ist ja dann eigentlich, was darf denn der Simon machen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Paar gespielt habe? Er darf natürlich ein Paar mit einer höheren Zahl spielen. Wenn das passiert, dann muss ich meine Karten drehen und auf die Hand nehmen. Was er aber auch machen kann, ist, er kann einfach zu meinem Paar eine weitere Zahl hinzufügen. Und dann ist es ein Drilling. So, er hat aber noch mehr Möglichkeiten. Er kann auch einfach sagen, Mensch, dein Paar ist mir egal, ich spiele einfach selber ein Drilling. Und mein Paar bleibt dann liegen. Es kämpfen nämlich quasi nur die Karten mit der gleichen Anzahl gegeneinander. Also es geht nur Paare gegen Paare, Drillinge gegen Drillinge etc. Und dann gibt es beides parallel. Die nächste Möglichkeit ist, der Simon kann einfach seine Handkarten komplett umdrehen. Und das war's, glaube ich, ne?
Ja, du kannst noch die Kartenkombination von einer anderen Person umgedreht auf deine Hand zurücknehmen.
Ah, stimmt, genau. Du kannst freiwillig eine nehmen.
Das macht man relativ wenig, aber lustig wird's genau dann, wenn Simone ein Paar ausgespielt hat. Ich habe ein Drilling ausgespielt und die nächste Person legt aber eine dritte Karte an Simones Paar dran, sodass es zu einem Drilling wird. Dann muss die Kombination aber höher sein als mein Drilling.
Und dann muss der Simon seinen auf die Hand nehmen.
Und das ist natürlich ein extrem witziges Element.
Und was ich finde, ich bei uns, wir haben das ja zu viert gespielt, als Meta entpuppt hat, ist ja, die erste Person spielt eine Karte aus, alle anderen legen Karten einfach an.
Ja.
Und die letzte Person legt eine Kombination, die drüber ist. Und die erste Person muss dann diese ganzen Karten auf die Hand nehmen und hat dann quasi noch Karten von den anderen Leuten mit dazu bekommen.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Meta
ist.
Doch,
ich finde, ich habe das schon immer versucht. Ich fand das immer sehr lustig.
Wenn das klappt, ist das natürlich super, weil du kannst zwar weniger Handkarten loswerden, aber du bist sicher eine Karte losgeworden.
Genau.
Und wir haben ja auch nicht viele Karten. Das ist ja das Interessante. Also im Gegensatz zu anderen Ladder Climbing Spielen haben wir sehr wenig. Und wer als erstes tatsächlich alle seine Handkarten losgeworden ist, kriegt 2 Buchstaben. Wer zuerst 4 gewonnen hat, gewinnt sofort. Und dann wird noch weitergespielt. Die zweite Person, die alle Karten losgeworden ist, bekommt 1 Buchstaben.
Genau, und die anderen gehen leer aus.
Es funktioniert zu dritt super, es funktioniert zu viert super, muss ich sagen. Ich habe eine Menge Spaß an dem Spiel. Es ist sehr häufig jetzt auch auf den Tisch gekommen.
Mhm.
Die Partien dauern so im Schnitt 15 Minuten. Dabei gibt es aber tatsächlich auch manchmal Spiele, die auch etwas kürzer gehen, weiß ich nicht, 10 Minuten. Dann gibt es aber auch Spiele, die gehen dann auch 20 Minuten. Unsere erste Partie ging sogar 30 Minuten. Das war eine sehr epische Runde, weil wir, glaube ich, alle in der letzten Runde hätten gewinnen können. Wir hatten, glaube ich, alle 3 Buchstaben, war auch sehr interessant.
Sehr cool.
Mir gefällt das sehr gut, weil es relativ fluffig ist, weil es nochmal so einen anderen Reiz hat, dieses außer Konkurrenz teilweise spielen zu können, weil wenn man dran kommt wieder und es liegen noch Karten vor einem, kommen sie aus dem Spiel raus, haben wir noch nicht erwähnt.
Stimmt.
So kommen sie nämlich aus dem Spiel raus.
Ja.
Und dadurch zittert man immer, ist immer involviert, was machen die anderen jetzt, kann aber auch taktisch überlegen, ich spiele jetzt diese Kartenkombination, die wird bestimmt geschlagen und dann kriege ich aber meine dritte 10 auf die Hand, da kommt dann keiner drüber, damit kann ich den anderen schön in die Suppe spucken und das ist schon sehr cool.
Was ich auch halt super cool fand, ist, dass man manchmal mit so unerwarteten Kombinationen durchgekommen ist, weil die anderen dann mit ihren eigenen Kombinationen beschäftigt waren oder was zu anderen Leuten dazugelegt haben und dann ist man manchmal mit einer Einzelkarte einfach durchgekommen, weil keiner eine höhere Einzelkarte gespielt hat, obwohl das ja super easy gewesen wäre. Fand ich auch ein sehr interessantes Ladder Climbing Spiel und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Fand ich sehr, sehr cool. Wir haben ja noch ein anderes Ladder Climbing Spiel an dem Wochenende gespielt, das mit den Vögeln.
Das haben wir doch schon besprochen.
Ja, ich kann mir das nur nicht merken.
Nana Toridori.
Ich weiß nicht, welches von beiden ich besser fand, weil ich fand beide sehr, sehr toll und sehr, sehr fluffig. Also ich finde, beide waren echt, echt super. Also würde ich beide auf jeden Fall auch wirklich gerne noch weiterspielen und noch ein paar Mal spielen. da hast du eine echt gute Auswahl getroffen, würde ich mal sagen.
Ja, und das ist so schön, dass wir jetzt auch einen, also Nana Toridori ist ja als Jungo rausgekommen in Deutschland. Und das Down Up oder Dinup oder wie auch immer wir es aussprechen wollen.
Dinup?
Das ist ja auch auf Deutsch rausgekommen. Das heißt, wir haben zwei Spiele, die im japanischen Markt vielleicht eher verortet waren und die jetzt aber beide den Weg auch zu uns gefunden haben. Und ich finde das total schön, weil es ja durchaus auch mal teuer ist und nicht jeder möchte 30, 40 Euro für ein Kartenspiel ausgeben, wenn das importiert. Hier habt ihr die Möglichkeit, ein tolles Ladder-Climbing-Spiel zu kaufen, ohne dass irgendwie ihr groß Importkosten zahlen müsst. Ne? Das gibt's zu einem fairen Preis. Ein Manko gibt's in meinen Augen gerade bei diesem Spiel hier, das ist die Kartenqualität. Also ich finde bei Down Up ist es sehr, sehr dünne Karten und die finde ich frech, ehrlicherweise.
Ja, vor allem
sehr schade.
Ist es ja, ja, man dreht sie ja dann auch hin und her und das ist ja auch nochmal ein bisschen schwierig dann.
Also
da kriegt man die leicht um.
Selbst gesleeved habe ich teilweise Angst um die Karten. Die sind auch recht groß, also 65 mal 100 für die Kenner der Sleeve-Größen. Was nicht bedeuten soll, dass ich die Größe an sich schlecht finde, aber dadurch ist die Knick-Gefährlichkeit natürlich nochmal mehr gegeben. Je größer die Karte, desto schneller kannst du sie dann auch vielleicht umknicken. Finde ich sehr schade. Also ich finde sie selbst gesleeved etwas gewöhnungsbedürftig von der Dicke. Da hätte ich mir ehrlicherweise auch von einem großen Verlag was anderes gewünscht. Das können kleine Verlage deutlich besser. Aber an sich ist das ein ganz tolles Spiel. Ich würde sie aber auf jeden Fall sleeven, weil sonst sind sie relativ schnell kaputt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das war Down Up. Ein sehr, sehr schönes Spiel tatsächlich, was uns sehr gut gefallen hat und auch weiterhin auf den Tisch kommen wird. Ein Spiel, was bei uns auch gut angekommen ist, was aber nicht mehr auf den Tisch kommen wird, weil wir es komplett durchgespielt haben, ist tatsächlich Behind. Und Behind ist ja der Gewinner des Kennerspiel des Jahres vom As d'Or, dem französischen Spielepreis. Und ist ein Spiel von Cédric Millier und ist bei Strohmann Games auf Deutsch erschienen und ist ein Spiel für 1 bis 99 Spielende. Finde ich ein bisschen gewagt angegeben.
Finde ich ein bisschen, ja, nicht viel.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt auf der Schachtel tatsächlich so steht. Will ich nicht hoffen, weil das wäre irgendwie seltsam. Ich glaube, es hat kein Limit
einfach.
Nee, hier
steht 1+.
Ja, genau, es hat kein Limit. Und da steht es wahrscheinlich daher so. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich zu zweit, zu dritt am besten. 45 bis 90 Minuten Spieldauer sind angegeben, im leichten Kennerbereich angesiedelt und ab 10 Jahren ist das Spiel angegeben. Simone, worum geht es denn dort?
Ja, man könnte es so ein bisschen als so ein Puzzlerätsel beschreiben. Wir haben einen Fall, eine Aufgabe, eine Szenerie, und müssen erstmal die Rückseite zusammenpuzzeln. Und dafür müssen wir die Logik dahinter verstehen, damit wir das richtig zusammenpuzzeln können. Und am Ende, wenn wir meinen, wir haben alles richtig gemacht, drehen wir das Ganze auf die Rückseite und entdecken dann ein Bild. Da ist ein schönes, großes Bild abgebildet. Und in der Box haben wir drei Szenarien und wir fangen an mit dem Raub. Und da geht es eben, ja, wie der Name schon sagt, um einen Raub. Und wir haben quasi so ein riesen Whiteboard, das wir zusammensetzen und so rausfinden müssen, ja, was ist da eigentlich passiert? Wo ist das passiert? Wer war das? Wie sieht der aus? Oder die weiß man ja noch gar nicht. Wie ist das Fluchtfahrzeug? Und müssen da eben das alles so zusammensetzen, dass sich die Falllösung sozusagen ergibt und dann haben wir eben auf der Rückseite nochmal ein Bild abgebildet.
Genau, zum Überprüfen, wie nach dem Lück-Prinzip. Das kennt man auch aus seiner Kindheit, ne?
Genau.
Ob man alles
und
richtig gemacht hat.
Ansonsten gibt es keine Regeln. Also du darfst dir eben nur die Rückseite der Plättchen angucken, musst das zusammensetzen und überprüfst dann, ob das stimmt. Und es gibt noch ein paar Hinweiskarten, und der Sinn ist halt, ja, du musst die Logik schon verstehen. Und darfst jetzt nicht einfach wild alles zusammensetzen und sagen, okay, sieht gut so aus, sondern es ist schon der Sinn, dass du es verstanden hast. wie du das puzzelst.
Genau, also ich würde auch sagen, im Kern ist es wirklich so eine Kombination aus Puzzle und Rätsel und es macht es auch sehr innovativ.
Mhm.
Denn wir haben am Anfang ganz viele Sachen auf dem Tisch liegen und müssen erstmal gucken, ah, das könnte jetzt vielleicht zu dem hier passen. Das hat irgendwie eine ähnliche Optik wie dieses Plättchen. Und dann sortieren wir erstmal nach, nicht nach Ecken oder so, sondern erstmal irgendwie nach Farben, nach möglichen Auffälligkeiten auf dem Plättchen und versuchen damit quasi so ein kleines Muster zu erkennen. Und die Sachen sind auch unterschiedlich schwer, die drei Fälle, die drin sind. Die haben wir jetzt auch alle in relativ kurzer Zeit auch hintereinander alle gespielt und die sind auch von der Länge her alle relativ eindeutig bei uns so um die halbe Stunde tatsächlich aber eingeordnet.
Und sie sind sehr unterschiedlich. Also das erste war ja, wie gesagt, so ein Fall und wir haben ein Whiteboard gepuzzelt und den Fall gelöst. Das zweite Szenario hat mir persönlich tatsächlich am besten gefallen.
Ja.
Da haben wir so wie so einen Comic-Strip gehabt. In einem Paralleluniversum. Also wir mussten quasi die Story in den Paralleluniversen in die richtige Reihenfolge bringen. Das fand ich sehr, sehr cool.
Ja.
Und das dritte, da habe ich gar nicht so verstanden, was überhaupt der Hintergrund ist. Es ging irgendwie um
ein Relief.
Um Relief von einem Pharao.
Ja.
Und wir mussten so Hieroglyphen hinsetzen nach einer bestimmten Logik. Wobei das eigentlich auch gar nicht schlecht war.
Nee, wobei ich thematisch fand ich das dritte auf jeden Fall am schwächsten.
Ja, auf jeden Fall, weil da war, finde ich, wenig Thematik dahinter.
Genau, also das Interessante ist ja, dass man während man Sachen puzzelt, tatsächlich auch die Mechanik für andere Puzzleteile in diesem gleichen Puzzle quasi erfährt.
Mhm.
Das finde ich ganz cool. Also es gibt Hinweise, wenn wir Sachen richtig puzzeln, gibt das Hinweise darauf, wie wir andere Sachen richtig puzzeln.
Ja.
Und das fand ich von der Überlegung her sehr cool. Also man hat am Anfang noch nicht so den Eindruck, wo fängt man eigentlich an? Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil es fügt sich tatsächlich relativ organisch nachher zusammen.
Ja, das finde ich auch sehr cool. Man startet ziemlich planlos und dann entdeckt man so ein paar Teile, wo man denkt, die könnten doch optisch zusammenpassen. Und dadurch kommt man dann eben auf die nächsten Kniffe. Fand ich auch sehr cool.
Ja, viel mehr gibt es eigentlich auch gar nicht dazu zu sagen. Also es ist ein Spiel, was relativ schnell durchgespielt ist, ne? Also wenn man jetzt bedenkt, wir haben jetzt insgesamt anderthalb Stunden daran gesessen, finde ich, ist das vom Umfang her, ja, ist es okay, ja? Es ist ja nicht so teuer, es ist, glaube ich, für unter 20 Euro zu bekommen und man kann es ja auch wieder weitergeben. Aber es ist trotzdem so, dass ich danach jetzt auch nicht gedacht habe, boah, okay, ich brauche direkt die nächste Box, jetzt müssen wir auch direkt Nachschub haben.
Aber ich würde schon, wenn es eine neue Box gibt, würde ich schon denken, ach ja, es wäre schon nett, das zu spielen, aber ich würde mich auch nicht drum reißen. Ich finde, es hat Spaß gemacht. Es war ganz schön zu puzzeln. Es war, ja, würde ich sagen, unterschiedlich anspruchsvoll. Ja, wobei, es war nicht so schwer. Ich fand jetzt alle drei nicht so schwierig.
Es war auf jeden Fall was Innovatives im Rätselbereich. Und wer Rätsel mag, der wird da definitiv, glaube ich, sehr gut aufgehoben sein. Ich bin ja generell nicht so der Rätselfan. Was ich aber an dem Rätsel cool fand, war, dass es nicht so mathematisch war. Ne? Ich mag diese mathematischen Rätsel nicht, mag diese Übersetzungsrätsel nicht. Das ist für mich einfach Arbeit. So, das macht mir keinen Spaß. Und hier habe ich den Eindruck, also gerade bei diesem Comic-Strip, das hat mir schon Spaß gemacht. Es gab aber trotzdem immer wieder Momente, wo ich den Eindruck hatte, du bist einfach deutlich schneller als ich. Und jetzt halte ich da gerade nicht so ganz mit, aber es ist auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, dass insgesamt solche Spiele dir einfach ein bisschen besser gefallen als mir.
Ja, das kann gut sein. Ich fand es auch eine coole Mechanik, dass wir quasi unsere Lösung überprüft haben, indem wir quasi gesehen haben, ob das Bild passt. Wobei das schon auch ein bisschen nervig war, dass man dann jedes einzelne Teilchen da umdrehen und hinlegen musste.
Ich finde es eine
coole Variante, dass man mal einfach so das Ganze überprüfen kann. Und nicht einfach nur, weil sie nicht ein Lösungswort findet und guckt, ob das richtig ist.
Ja.
Fand ich cool. Die Hinweiskarten, würde ich sagen, waren jetzt für uns nicht so hilfreich.
Nee.
An den Stellen, wo wir dann mal ein Problemchen hatten, da haben die uns eigentlich nicht wirklich geholfen, weil das nur Dinge abgebildet hatte, die wir eigentlich schon wussten.
Wir gab beim letzten Rätsel gab es so ein Ding, wo wir einen wo wir dann zwei Plättchen woanders hingelegt hatten und ich hatte den Eindruck, das war jetzt nicht so ersichtlich, dass das jetzt der Fehler war.
Hatte ich ehrlich gesagt bei dem zweiten auch. Ich glaube, da hatten wir auch eine Sprechblase oder so vertauscht.
Ja.
Wo wir dann auch gesagt haben, okay, war jetzt nicht, also es wäre beides möglich gewesen von der Logik her. Hm. Aber ich finde, das waren so Kleinigkeiten. Das war nicht so dramatisch.
Ja, kann man, also ich würde sagen, wer Rätselspiele mag, kommt an Behind nicht drum herum. Also wenn ihr jetzt sagt, wir spielen ganz viel Exit und irgendwie Sachen und wir wollen neu gefordert werden, wir wollen was Neues haben. Ich mag Puzzle vielleicht auch. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch sehr gut bei Leuten ankommt außerhalb der Brettspielbubble.
Wobei ich glaube, ich wirklich sagen würde, also ich finde, mit mehr als zwei Leuten ist das wieder schwierig. Und ich finde, Das ist ja bei den meisten von den Rätselspielen so, dass man dann immer das Problem hat, also zu zweit kannst du dich nebeneinander hinsetzen und kannst auf die Plättchen gucken.
Ja, das ist hier ja auch entscheidend.
Und
ja.
Das ist immer so. Das ist auch bei den Exit-Spielen so. Es ist am leichtesten, finde ich, je kleiner die Gruppe ist. Es ist zwar natürlich leichter von der Schwarmintelligenz her, wenn du mehr Leute hast, aber dann wird es chaotischer und nicht jeder kann alles sehen.
Ja.
Und man arbeitet dann zu sehr parallel. Also es ist leichter, wenn man zu zweit oder maximal zu dritt würde ich das spielen. Aber das haben wir ja schon häufiger gesagt. Das ist ja auch bei den Magnificum-Fällen unsere präferierte Personenanzahl, maximal zu dritt.
Ja.
Genau. Müsst ihr ja dann wissen, wenn ihr jetzt Exit-Spieler auch zu 10 spielt, dann probiert das auch zu 10 aus. Aber,
bitte nicht.
Aber kommt dann nicht zu uns und sagt, das war aber scheiße.
Genau, das war Behind.
Haben wir wieder komplett vergessen, das zu machen, ne?
Nee, ich habe es hoffentlich häufiger mal genannt.
Echt? Okay.
Ja, es ist nicht so einfach, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt es irgendwann vergessen. Ihr könnt ja unten tatsächlich in den Kapitelmarken gucken, wie das Spiel heißt. Oder ihr guckt nachher in die Beschreibung dieser Folge rein. Da habe ich auch den Boardgame Geek Link quasi reingepackt. Vielleicht findet ihr es dort einfacher, gerade wenn wir nur 3-4 Spiele besprechen, ist das ja vielleicht nicht so schwierig. Wenn wir es dann doch mal vergessen sollten, wir versuchen es ja wirklich.
Ja, aber und ich habe es so komplett verdrängt irgendwie.
Ja, und ansonsten könnt ihr auch bei Instagram gucken, wie die Spiele aussehen. Das vergessen wir ja hier auch nicht zu erwähnen. Da könnt ihr schon am Montagabend direkt gucken, was in der nächsten Folge so besprochen wird. Und da werdet ihr auch nicht gespoilert werden. Also ihr werdet zu Behind da tatsächlich jetzt nicht die Lösung finden. Das kann ich euch schon mal garantieren. So, alles klar. Dann gibt's noch ein Spiel, über das wir sprechen wollen. Und das war tatsächlich ein Kauf, bei dem ich gehadert habe. Denn God 5 ist ein neues Deduktionsspiel von Joan Levé und der hat tatsächlich Turing Machine gemacht, was wir ja beide tatsächlich nicht so gerne mochten.
Ja.
Und auch das Chronologic, auch was ich zumindest nicht so gerne mochte und auch das Archeologic, wo ich auch nicht so ein Riesenfan von war.
Wobei ich das Turing Machine, ich glaube, es war uns zu leicht, ne?
Es war zu leicht und später wurde es zu schwer. Das war so, weiß ich nicht. Insgesamt einfach nicht unser Spiel. Es ist bei Blue Orange rausgekommen und ist ein Spiel für 2 bis 4 Personen mit einer Spielzeit von 15 Minuten angegeben. Ich würde sagen, absolut im Familienbereich ab 8 Jahren und ist ein ganz klassisches Deduktionsspiel. Ja, was direkt auffällt, ist tatsächlich, dass es ganz tolles Material hat. Es hat so ganz lustige Steinchen in 5 verschiedenen Farben und die haben unterschiedliche Augen auf der Rückseite. Das sieht total niedlich aus, völlig unwichtig in diesem Spiel, dass da Augen drauf sind, aber es macht die Optik toll. Das sind auch so Acrylteile, so im Azul-Style und was wir tun am Anfang ist tatsächlich uns von jeder Farbe einen Stein aussuchen, den aber nicht sich anzuschauen oder die Steine und einer unserer Mitspieler oder Mitspielerinnen darf dann sagen, wo dieser Stein in welcher aufsteigenden Reihe einsortiert wird. Also blau ist der kleinste, danach kommt rot, danach grün, danach orange und als letztes pink. Und dann wissen wir, okay, pink ist auf jeden Fall der größte von den Steinen und so weiter.
Genau, und jeder bekommt eben diese Steine oder zieht diese Steine, bekommt die eingeordnet. Wir haben noch 5 Steine an der, die offen ausliegen. Und wenn man dran ist, dann darf man aus der Mitte einen Stein aufdecken, kann den für sich abstreichen, alle anderen natürlich auch. Und dann darf man seinen Zug durchführen. Und man hat 2 Möglichkeiten. Man kann einen der offen ausliegenden Steine nehmen und darum bitten, dass der eingeordnet wird. Das heißt, die anderen ordnen den zwischen meinen Steinen ein. Und ich sehe dann, weiß ich nicht, blau und orange ist kleiner als 25, die anderen sind größer als 25 und habe dadurch dann eben Informationen, die ich ausschließen kann. Oder ja. Und die andere Variante ist, die Steine haben alle unten Punkte abgebildet. Entweder einen, zwei oder drei Punkte. Und ich kann einen Stein nehmen, egal welcher Farbe, der zum Beispiel zwei Punkte hat und sage dann, hat mein orangener Stein ebenfalls zwei Punkte. Und dann sagt die andere Person ja oder nein. Und je nachdem kann ich auch Informationen daraus schließen. Und so versuche ich eben rauszufinden, welche Zahlen auf meinen Steinen stehen. Und sobald ich das rausgefunden habe, darf ich jederzeit sagen, ich habe es rausgefunden.
God five.
God five. Und darf das Ganze auflösen. Hab fünf bekommen.
Es klingt total simpel, es ist super simpel, aber es ist trotzdem super rund. Also ich habe das gekauft tatsächlich in einem Spieleladen einfach so aus Jux, weil ich dachte, ach komm, Deduktion, wir mögen doch Deduktion. Wir wollen ja auch irgendwann noch die Deduktions-Special-Folge machen. Keine Sorge, wir vergessen das nicht. Irgendwann kommt die. Und deshalb, ich weiß ja, Simone mag Deduktion. Ich habe gehört, es soll zu zweit auch nicht so schlecht sein. Ich würde sagen, es funktioniert hervorragend tatsächlich zu zweit. Auch wenn es wahrscheinlich zu dritt und zu viert auch gut funktionieren wird. Denn es ist vor allen Dingen einfach ein sehr schnelles Deduktionsspiel. Viele Deduktionsspiele dauern ja auch nicht übertrieben lang. Aber ich würde sagen, God Five ist eins der schnellsten. Wir haben ja Deducto zuletzt hier besprochen gehabt als Deduktionsspiel. Mhm. Ich würde sagen, von der Länge geht das in eine ähnliche Richtung. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir im Schnitt so 7 Minuten gespielt haben. Wir haben jetzt 10 Partien, leider gewinnt Simone 80% davon oder hat bisher 80% davon gewonnen.
Ja.
Das ist so ein Ding, da merke ich, okay, schade, das liegt Simone einfach mehr. Ist auch okay. Deduktion ist einfach ihr Steckenpferd. Und das ist auch vollkommen okay. Es löst trotzdem bei mir so eine Sucht aus, dass es nicht bei einer Partie bleibt. Ich sag dann, ja komm, jetzt nochmal und nochmal. Und dann meistens ist es dann ein Zugabstand, dass man es schafft. Und das ist dann durchaus ein bisschen frustrierend. Ich finde, was bei diesem Spiel wirklich toll ist, ist das Material. Nicht nur die Acrylsteine, sondern auch, dass wir abwischbare Boards haben, wo wir unsere Notizen drauf machen können. Und die Notizen ja auch so simpel gehalten sind, dass wir einfach nur Zahlen abstreichen. Ich weiß zum Beispiel, dass die grünen Zahlen im Abstand von 5 quasi die kleinste Reihe sind. Bedeutet, ist mein kleinster Stein rot, weiß ich, dass auf jeden Fall der blaue, der pinke und der grüne Stein nicht die Zahlen sein können, die als erstes angegeben sind. Und so können wir immer wieder im Spiel Rückschlüsse ziehen, die eigentlich relativ simpel sind, die sich aber auch durchaus befriedigend anfühlen, weil wir einfach sehr viel ausschließen. Durchaus unbefriedigend kann es aber dann auch sein, wenn wir immer nur Sachen aufdecken, die wir eigentlich schon wussten. Und das ist so ein kleines Element, wo ich sage, es ist auch definitiv ein bisschen zumindest Glück dabei. Jetzt werdet ihr sagen, ja, 80% verloren, das kann ja nicht nur Glück sein.
Habe ich auch gesagt.
Es stimmt auch, aber es hat definitiv manchmal einen Mini-Glücksanteil drin, den ich in der Spielzeit überhaupt nicht schlimm finde, weil häufig in Deduktionsbereiche auch ein Glücksanteil drin ist. Ne, auch bei den anderen. Ich kann auch bei Orapa tatsächlich im ersten Zug den einen Stein schon direkt gut treffen, wenn ich das Richtige frage. Hier fühlt sich's für mich aber noch ein bisschen unbefriedigender an, weil ich versuche die ganze Zeit einen bestimmten orangenen Stein vielleicht aufzudecken, weil ich habe bei Orange noch ganz viel nicht abgekreuzt. Deshalb decke ich den orangenen Stein am Anfang des Zugs auf und ich kriege immer nur Informationen, die ich schon habe.
Ja.
Das ist ein bisschen schade, aber es ist auch überhaupt nicht so schlimm.
Ja, im Prinzip denke ich schon, dass das wird sich ausgleichen. Also es gleicht sich im Verlauf des Spiels aus, aber es ist natürlich schon so, dass es manchmal Startzahlen gibt oder eine Startkombination gibt, die vielleicht schon aussagekräftiger ist als die Startkombination des anderen.
Ja.
Das durchaus, wobei ich da halt dann doch glaube, dass sich das ausgleicht.
Ja, über viele Partien hinweg mit Sicherheit.
Auch im Verlauf der Partie, weil es ist ja dann immer noch die Frage, was deckst du auf, welche Schlüsse ziehst du daraus und ich glaube, dass da jetzt nicht so ein, irgendwie so ein richtig krasser Unterschied ist, nee, dass man sagt, okay, ich habe eine bessere Startkombination, also werde ich das auf jeden Fall gewinnen. Das ist, glaube ich, nicht der Fall.
Was aber für mich bewiesen ist, ist tatsächlich der Startspielervorteil, den ich hier schon anmeckern möchte.
Also denn ich habe hier tatsächlich einen Forum-Eintrag gefunden und der Designer hat das wohl simuliert über ganz viele Partien. Es ist wohl 50-50 ungefähr.
Ja, ich finde es
in
trotzdem...
In simulierten Partien, muss
ja,
man dazu
aber ich
dann
finde
sagen.
Es also man muss sich vorstellen, die Person, die anfängt, hat als erstes Informationen. Und dann ziehen alle hinterher. Es ist aber nachher am Ende so, dass tatsächlich die Person, die als allererstes sagt, ich hab's, tatsächlich auch lösen darf. Und die hat auch dann sofort gewonnen. Das bedeutet, dass durchaus der Startspieler oder die Startspielerin auch mal durch die Position dieses Startspielers tatsächlich die Partie gewinnen kann. Das ist möglich. Du darfst nicht mehr nachziehen. Und damit hast du eine Information vielleicht mehr gehabt als alle anderen. Ich wüsste auch nicht, wie man es besser designen sollte. Ich finde nur schon, dass es ein Faktor sein könnte, beziehungsweise ich finde, es ist einfach so ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich finde, das Nachziehen wäre das Mindeste. Allerdings muss ich dann auch sagen, dass ich ja trotzdem nicht schaffe, dich zu besiegen.
Genau, und das ist
also
ja...
Also in den simulierten Partien bei uns gewinne ich trotz 80% Startspieler nicht.
Es ist ja trotzdem auch so, wenn du deinen ersten Stein ziehst, dann sehe ich ja trotzdem die Zahl darauf. Also ich kriege ja trotzdem eine Info. Und
ja, stimmt auch wieder.
Habe dann in meinem Zug schon eine Info mehr, als du sie hattest.
Nein.
Doch.
Also ja, zu Beginn des Zuges, ja.
Also ich
Ach
ja,
so, meinst du das? Ja, stimmt
also
auch wieder.
Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel ausmacht. Und das ist vielleicht zu zweit auch nochmal ein bisschen anders, weil es ist ja so, wenn du zu zweit spielst, du machst deinen Zug und versuchst dann zu deduzieren und brauchst vielleicht ein bisschen Zeit dafür. Und ich muss ja dann warten, bis du mit deinen Gedanken fertig bist, bis du mir überhaupt meine Antworten gibst in meinem Zug. Wenn wir das jetzt zu viert spielen würden, dann hast du vielleicht deine Info gekriegt, du bist gerade am Schreiben, am Überlegen, am Abstreichen und ich bekomme von der anderen Person schon direkt meine Frage beantwortet, hab vielleicht damit schon die letzte Aussage bekommen und kann vor dir Gott Five sagen.
Ah ja, okay, ja.
Also weißt du, ich glaube, das ist dann vielleicht nochmal relevanter, so, wenn du mit mehr Leuten...
Du darfst außerhalb des Zuges rufen.
Ja, ja, du darfst
ja,
jederzeit,
okay.
Sobald du
ja, das ist ja
hast.
Bei uns nicht relevant gewesen
und das,
bisher.
Zu zweit funktioniert das natürlich nicht, weil du ja erstmal nachdenkst und deinen Gedanken zu Ende bringst, bevor ich quasi meine Aussage bekomme, wo die Zahl eingeordnet wird oder so. Aber wenn andere Leute noch mit am Tisch sitzen, die mir die Antwort geben können, dann kann ich ja versuchen, schneller zu sein als du. Und
dann
das noch schneller
das
zu machen, bevor du fertig bist.
Dann ist es vielleicht das Gefühl, dass der Startspieler vielleicht bevorzugt würde. Vielleicht ist das
also
einfach nur ein Gefühl.
Vielleicht ist es auch nur ein Hauch. Aber wie
ist
gesagt,
okay?
Ich finde, das ist nicht spielentscheidend bisher gewesen.
Bei uns bin ich mir nicht sicher, ob es nicht auch mal spielentscheidend war. Aber per se, dadurch, dass wir ja es einfach so machen, wir spielen dann drei Partien und es fängt immer die Person an, die verloren hat, gleicht sich es dann danach aus. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich mag das Spiel sehr gerne. Ich finde... Es ist in der Simplizität dieses, ich kann nur zwei Sachen machen, total gut.
Mhm.
Und gleichzeitig aber auch so ein, es ist schon entscheidend, was ich tue.
Ja, genau. Ja, du musst schon überlegen.
Ich finde auch schön, dass es für Kinder theoretisch ja auch zugänglich ist. Also jetzt, ich würde es jetzt nicht mit Sechsjährigen vielleicht spielen, aber es ist ja ab 8 angegeben und es ist ja wirklich nicht komplex. Und das finde ich bei dem Spiel cool, dass es auch eine Deduktion wieder reinbringt, die auch wieder für viele zugänglich ist. Hat das jetzt dadurch Spiel des Jahres Charakter? Ich würde sagen, dadurch, dass ja Bombast das zuletzt gewonnen hat, glaube ich nicht, dass das nachher irgendwie in die engere Auswahl der Top 3 oder so kommen könnte. Ich finde es aber vom Spiel her so gut, dass ich sagen würde, das ist im Bereich Familienspiel schon ein wirklich gutes des Jahrgangs.
Ja, es ist cool, es macht Spaß, es ist mir persönlich ein bisschen zu leicht. Von den Überlegungen her, ich mag das dann doch lieber ein bisschen komplexer. So ein Planet X oder Alchemisten müssen wir mal wieder spielen.
Ja,
Alchemisten
müssen
wir schon
echt
ewig
noch mal
nicht
spielen.
Gespielt.
Das hat auch echt Bock gemacht.
Aber es macht Spaß. Ich finde, das ist so ein, ich weiß nicht, kann man das Deduktionssnack nennen?
Deduktionsabsacker, ja. Ist ein Absacker. Ja. Das kannst du auch nach einem Eurogame noch spielen und dann funktioniert es trotzdem, ne?
Ja, genau.
Ja. Und da ist es wirklich auch, würde ich sagen, in dem Bereich wahrscheinlich auch mit das Beste, was man dann machen kann als Absacker vielleicht, ne? Also wir haben ja viele Komplexe gespielt, wie du gesagt hast, aber ein Orapa würde ich jetzt nicht noch spielen, wenn das Hirn schon ein bisschen verbraucht ist.
Ja, ich finde Orapa ist auch, ist ein bisschen schwierig. Schwieriger?
Ja.
Nicht schwierig, Orapa ist jetzt auch nicht schwierig, aber es ist halt andere Deduktion, finde ich.
Ja, also ich würde sagen, God 5 bleibt bei uns im Regal.
Ja.
Ich finde es cool. Ich hatte mich tatsächlich sehr positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht. Ist vom Preis her, finde ich, auch vollkommen fair für das, was man auch an Material bekommt.
Aber das einzige Problem, man stößt hin und wieder mal beim Aufbau. Also ich will jetzt gar nicht dich so intensiv angucken, aber es gibt Leute, denen fallen häufiger mal diese Steinchen um und da muss man alles wieder von vorne mischen.
Also ich erinnere mich an eine Situation vor 2 Tagen, da ist das einer anderen Person aber auch passiert.
Ja, bei dir passiert es häufiger.
Ja, vielleicht auch weil meine Finger größer sind.
Auch mehrfach hintereinander.
Ja, das mag sein, aber das ist dir auch schon passiert. Also ich würde auch sagen, die sind cool, vor allen Dingen, wenn die einmal in diese, es gibt so ein ausgestanztes Ding, wo man die reinsteckt.
So ein Pappteil.
Dann können die auch nicht mehr umfallen, aber der Weg dahin ist je nach Verfassung etwas schwierig.
Ja. Ja, und auch die Sortierung der Zahlen kann durchaus mal Probleme bereiten.
Ja, wenn man
bereiten.
Müde ist, sind Deduktionsspiele sowieso blöd.
Das ist einfach nur Zahlen sortieren.
Ja.
Ja. Kommentieren wir nicht weiter.
Wenn ihr jetzt sagt, okay, wie sieht denn das Ganze aus, dann könnt ihr, wie gesagt, bei Instagram vorbeischauen. Ihr könnt uns da auch gerne eine Nachricht schicken oder auch über Mail. Das Ganze findet ihr hier in der Beschreibung, genauso wie alle Boardgame Geek Links von den tollen Spielen, wie auch hier God 5, um es nochmal zu erwähnen. Und wenn ihr wollt, dürft uns gerne noch eine Bewertung hinterlassen und sonst hören wir uns in der nächsten Woche und würden sagen, spielt bis dahin was Schönes.
Genau. Tschüss.
Ciao.